NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Eskalation in der Ostukraine. Ukrainische Armee greift russischen Militärkonvoi an. Bundesregierung in Erklärungsnot. Der BND hat das Handy der früheren US-Außenministerin Hillary Clinton abgehört. Waffen für die Kurden im Irak. EU-Außenminister befürworten Lieferungen aus Europa und Besitzerwechsel bei Karstadt. Das Traditionsunternehmen geht an den österreichischen Immobilieninvestor Benko. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Im Osten der Ukraine ist die Lage weiter eskaliert. Die ukrainische Armee hat heute nach eigenen Angaben einen russischen Militärkonvoi angegriffen, der auf ukrainischem Territorium unterwegs gewesen sein soll. Auch der Konvoi, der angeblich Hilfsgüter aus Russland in das Kriegsgebiet bringen soll, ist offenbar inzwischen in der Ukraine angekommen. Aus Moskau berichtet Matthias Schneider.
Ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben russische Militärfahrzeuge auf ukrainischem Boden angegriffen. Dabei soll es sich um die russische Fahrzeugkolonne handeln, die heute für neue Spannungen im Ukraine-Konflikt gesorgt hatte. Zwei britische Reporter hatten berichtet, 23 gepanzerte russische Militärfahrzeuge seien gestern Abend heimlich im Dunkeln über eine Grenze auf ukrainisches Gebiet gefahren. Sie hätten dafür eine Lücke im Grenzzaun genutzt. Auf der Internetseite des ukrainischen Präsidentenamtes hieß es, ein bedeutender Teil des Verbandes sei durch Artillerie zerstört worden. Der Angriff sei noch in der Nacht erfolgt. Dies habe Präsident Poroschenko auch dem britischen Premierminister Cameron mitgeteilt. Übereinstimmend dazu berichtet das ukrainische Militär, die Armee habe den Konvoi verfolgt, seit er auf ukrainisches Gebiet eingedrungen sei. Ein Teil des Konvois existiere nicht mehr, sagte ein Militärsprecher. Im Konflikt um den russischen Hilfskonvoi hat es offenbar eine Annäherung gegeben. Nach ukrainischen Angaben sollen etwa 60 ukrainische Beamte die Hilfslieferungen an der Grenze überprüfen, auf russischem Territorium und zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz. Anschließend soll das Rote Kreuz die Ladung dann auch übernehmen. Im Vorfeld waren das die Bedingungen der ukrainischen Regierung, damit der russische Konvoi die Grenze passieren darf. Russland ist nach russischen Nachrichtenagenturen bereit, die Bedingungen zu erfüllen. Der ukrainische Sicherheitsrat gab bekannt, dass noch genaue Informationen zum Inhalt der LKW erwartet würden.
Sobald wir diese Dokumente erhalten, beginnen die Grenzer und Zöllner mit der Abfertigung der Fracht. Danach wird diese Fracht unter Federführung des Internationalen Roten Kreuzes in die Ukraine transportiert werden.
Auch das Rote Kreuz teilte mit, dass noch Informationen zur Ladung fehlten. Außerdem brauche das Rote Kreuz noch Sicherheitsgarantien beider Länder. Dadurch werde die Verteilung der Güter in der Ostukraine noch einige Zeit dauern, hieß es. Das Rote Kreuz forderte Russland und die Ukraine auf, die offenen Fragen schnell zu klären. Die ukrainische Beauftragte für die Lage im Osten des Landes konnte das Risiko eines Angriffs auf den Konvoi heute nicht grundsätzlich ausschließen.
Niemand kann aktuell garantieren, dass sich Terroristen, die Luhansk kontrollieren, einverstanden erklären, den Lastwagen den Weg freizugeben. Deswegen können weder das Rote Kreuz noch die ukrainische Regierung die Frage beantworten, wie man die Fracht gefahrlos zuliefern kann.
Matthias Schneider berichtete. Die Empörung war groß im vergangenen Jahr, als bekannt wurde, dass US-Geheimdienstagenten das Handy der Bundeskanzlerin abgehört hatten. Ausspähen unter Freunden, das ginge gar nicht, erklärte Angela Merkel damals verstimmt. Doch jetzt kommt die Bundesregierung mit ihrem Bundesnachrichtendienst selbst in Erklärungsnot. Denn nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat der BND mindestens ein Telefonat der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton abgehört. Und ein NATO-Partner wird offenbar gezielt ausspioniert. Georg Mascolo und Christoph Heinzle berichten.
Hillary Clinton, damals noch amerikanische Außenministerin, war in ihrer Regierungsmaschine unterwegs. Die überflog auch ein Krisengebiet, in dem der BND die Kommunikation überwachte. So schnitten die deutschen Agenten, angeblich versehentlich, auch ein Telefonat Clintons mit und verschrifteten es. Danach wurde es im BND offenbar aufmerksam gelesen und angeblich weitergereicht. Erst dann erging Anweisung, das Transkript zu vernichten. Doch vorher noch gab Markus R., der jüngst enttarnte BND-Mitarbeiter in Diensten der CIA, dem US-Geheimdienst eine Kopie der Clinton-Konversation weiter. Dieses Dokument fand sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung auf einem USB-Stick, den die Deutschen nach der Enttarnung des Spions bei ihm gefunden hatten. Und Washington reagierte. Als die Bundesregierung in der Spionageaffäre vor einem Monat den CIA-Vertreter in Deutschland zur Ausreise aufforderte, brachte die US-Administration das abgehörte Clinton-Telefonat vor. US-Außenminister Kerry sprach seinen Amtskollegen Steinmeier darauf an, Obamas Stabschef offenbar Kanzleramtsminister Altmaier. Die Botschaft der Amerikaner laut deutschen Regierungskreisen sinngemäß: Regt euch nicht auf, ihr macht das doch auch nicht anders. In Regierungskreisen betont man aber, der zufällige Mitschnitt eines Telefonats sei mit dem gezielten Lauschangriff auf Merkel nicht vergleichbar. Offiziell will die Bundesregierung zu dem Vorgang nicht Stellung nehmen, doch mit der Veröffentlichung ist Berlin in Erklärungsnot. War doch die Reaktion auf die US-Spähaktion gegen Merkel harsch und kategorisch. Im vergangenen Oktober sagte Merkel:
Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Ex-Außenministerin Hillary Clinton entschuldigte sich im vergangenen Monat bei einem Deutschlandbesuch für das Ausspähen des Merkel-Handys und betonte gleichzeitig, wie wichtig die Zusammenarbeit der Geheimdienste sei.
Now what's appropriate and how it's carried out should be much more transparent between us.
Was angemessen sei zwischen Deutschland und den USA und wie es dann ausgeführt werde, solle viel transparenter sein, meinte Hillary Clinton. Der BND-Mitschnitt des Clinton-Telefonats war wohl kein Einzelfall. Von weiteren Politikern ist die Rede, aus den USA und anderen befreundeten Staaten. Auch ein NATO-Partner wurde als Zielland geheimdienstlicher Aktivitäten des BND definiert. Auch das geht aus Dokumenten hervor, die BND-Mitarbeiter Markus R. der CIA weitergegeben hat. Darunter das brisante Auftragsprofil der Bundesregierung, das die Aufgaben, Zielgebiete und Themen für den BND definiert. Weitere Diskussionen mit den USA und anderen Partnern dürften Berlin damit sicher sein, denn die politisch-moralische Latte hatte man in der Bundeshauptstadt selbst sehr hoch gelegt, etwa als Bundespräsident Gauck die US-Späh-Affäre so kommentierte.
Wenn das sich so herausstellt, wie wir es jetzt wissen, dann ist es wirklich ein Spiel auch mit Freundschaft, mit enger Verbundenheit. Das möchte ich nicht.
Christoph Heinzle und Georg Maskolo berichteten. Die Außenminister der Europäischen Union haben sich für Waffenlieferungen einzelner EU-Mitgliedstaaten in den Irak ausgesprochen. Ob sich Deutschland daran beteiligen wird, ist noch unklar. Aus Brüssel berichtet Karin Bentsch.
Die EU-Außenminister sagen Ja zur Lieferung von Waffen an Kurden im Nordirak. Beim Sondertreffen in Brüssel haben sie sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, in der steht,
dass die Europäische Union begrüßt, dass einzelne Länder Anfragen der Sicherheitskräfte der Region Kurdistan nach Unterstützung der Sicherheitskräfte auch positiv beantworten werden,
sagte Bundesaußenminister Steinmeier in Brüssel. Doch was heißt das jetzt genau? Werden nun alle EU-Länder Waffen liefern an die Kurden im Nordirak? Nein, das heißt es nicht. Nach wie vor entscheidet jedes Mitgliedsland für sich selbst, nicht die EU. In der Diskussion sei deutlich geworden, dass die Bereitschaft zur Waffenlieferung sehr unterschiedlich sei, sagte Steinmeier.
Da gibt es teilweise aufgrund von Verfassungslagen, teilweise aber auch aufgrund von schlichten Kapazitätsproblemen eben ganz unterschiedliche Auffassungen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union.
Es gebe in einigen Ländern auch noch keine klare Erkenntnis darüber, welche Art der Ausrüstung vor Ort überhaupt gebraucht und verwendet werden kann. Ein Großteil der irakischen Streitkräfte kämpft offenbar mit Waffen aus sowjetischer Produktion, sagte der Bundesaußenminister.
Wenn denn geliefert wird von einzelnen Mitgliedstaaten, dann wird sich unser Blick auch auf unsere osteuropäischen Mitgliedsländer richten, insbesondere was Munition angeht, um dort Munitionsbestände zu ergänzen.
Ob sich Deutschland an Waffenlieferungen beteiligen wird, blieb offen. Bundesaußenminister Steinmeier kündigte an, er werde noch am Abend in den Irak fliegen. Er wolle Gespräche mit der irakischen Führung in Bagdad und den Verantwortlichen in der Region Kurdistan führen.
Wir werden uns zunächst mal anhören, was dort erwartet wird von den Europäern und auch von Deutschland. Und dann werden wir auf der Grundlage für uns eine Entscheidung fällen.
Nach Steinmeiers Rückkehr aus dem Irak will die Bundesregierung also über die Lieferung militärischer Ausrüstung an die Kurden entscheiden. Er selbst hatte sich bereits dafür ausgesprochen.
Da kennen Sie mein Votum aus der jüngeren Vergangenheit, in dem ich gesagt habe, wir müssen bis an die Grenze des rechtlich und politisch Machbaren gehen.
Das Ja der EU-Außenminister, dass einzelne EU-Länder Waffen liefern sollen an die Kurden im Nordirak, kann also als Empfehlung verstanden werden. Es gibt denjenigen, die liefern wollen, europäischen Rückhalt und stößt die unentschiedenen Länder, wie zum Beispiel Deutschland, die Niederlande und Großbritannien, möglicherweise dazu an.
Karin Bensch berichtete. Ob Deutschland Waffen an die Kurden im Irak liefert, ist also noch unklar, aber Hilfsgüter sind bereits auf dem Weg zu den Menschen, die versuchen, sich vor den IS-Milizen in Sicherheit zu bringen. In Hohn in Schleswig-Holstein starteten heute 5 Trans-All-Maschinen der Bundeswehr mit Hilfsgütern. Eva Korrell berichtet.
Fast klammheimlich wurde die erste deutsche Hilfslieferung für den Nordirak vorbereitet. Erst hieß es tagelang, wir prüfen noch, ob und womit wir helfen können. Dann starteten am frühen Freitagmorgen die ersten 4 Trans-All-Maschinen der Bundeswehr, beladen mit Lebensmitteln und Medizin in Richtung Irak. Begutachtet von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen persönlich auf dem Flugplatz in Hohn in Schleswig-Holstein. Sie wäre grundsätzlich auch zu Waffenlieferungen bereit.
Wir prüfen zurzeit, ob wir Ausrüstungsgegenstände, Unimog, Schutzwesten, Helme auch liefern können. Bei Waffen ist es so, dass die irakische Armee auf russische, ehemalige sowjetische Waffensysteme ausgebildet ist, mit diesen kämpft und diese auch braucht. Nach diesen fragt sie, die kann Deutschland nicht liefern. Insofern stellt sich akut diese Frage nicht.
Vielleicht doch. Andere Nationen wie Frankreich liefern auch Waffen, und zwar nicht nur aus eigener Produktion. Die Bundesregierung dagegen quält sich noch mit einer eingehenden Prüfung der Rechtslage, auch wenn es heißt, man wolle keine Zeit verlieren. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will sich nun selbst vor Ort ein Bild verschaffen. Er hofft auf neue politische Stabilität im Irak durch den Rückzug des umstrittenen Premiers al-Maliki und dringt auf schnelles internationales Handeln.
Wir werden auch sehen müssen, was wir zum Schutz der Sicherheitskräfte in Kurdistan tun können. Ich habe gesagt, dass wir bis an die Grenze des rechtlich und politisch Machbaren gehen müssen.
Die Uhr tickt, heißt es in Berlin. Festlegen will man sich trotzdem nicht, bis wann eine Entscheidung fallen muss. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert deutet sich aber eine Kehrtwende an. Vom kategorischen Nein zu Waffenlieferungen zum beherzten Vielleicht.
Wenn eine Bundesregierung überlegt, ob sie eine Ausnahme von dieser restriktiven Haltung macht, dann sind die sicherheitspolitischen Überlegungen da zu nennen. Und dann ist da auch die Frage, ob eine mögliche Lieferung von Rüstungsgegenständen einen Konflikt verschärfen oder ob sie ihn möglicherweise entschärfen helfen könnte.
Eine Frage, die nicht nur die Linke spaltet. Auch in der CDU gibt es Stimmen, die vor einem solchen Rüstungsexport warnen. Etwa der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen.
Waffenlieferungen in akute Kriegsgebiete halte ich für prinzipiell hochproblematisch, weil sie einerseits mittelbare Konfliktbeteiligung bedeuten und andererseits bedeuten sie auch Kontrollverlust. Man hat ja dann keine Kontrolle, was geschieht mit diesen Waffen.
Aufgegeben hat die Bundesregierung den Plan, die Bundeswehr auch zur Evakuierung von Flüchtlingen zu schicken. Denn die Lage vor Ort hat sich entspannt. Viele Flüchtlinge haben es ins Kurdengebiet geschafft und damit in relative Sicherheit. Die Bedrohung durch die Terrorgruppe Islamischer Staat aber ist damit nicht gebannt, warnt der Sprecher des Außenministers Martin Schäfer. Sein Versprechen bleibt aber vage.
Wir schließen nichts aus, wir schauen, was nötig ist. Und wir tun, was wir tun können. Und das tun wir in Abstimmung mit unseren Partnern.
Anfang nächster Woche will Deutschland eine weitere humanitäre Hilfsaktion starten. Notfalls auch mit gecharterten Maschinen, falls die Kapazitäten der Bundeswehr nicht ausreichen.
Eva Korrell berichtete. Während die IS-Milizen im Irak weiter auf dem Vormarsch sind und offenbar auch heute wieder Zivilisten getötet haben, hat der frühere irakische Regierungschef al-Maliki mit seinem Rücktritt den Weg freigemacht für die Bildung einer neuen Regierung in Bagdad. Die USA begrüßten diesen Schritt, denn eine Regierung mit breiter Unterstützung aller Gruppen gilt als Voraussetzung für eine friedliche politische Entwicklung. Aus Washington berichtet Dagmar Pepping.
US-Außenminister John Kerry spricht von einem Meilenstein. Nun könne ein historischer und friedlicher Machtwechsel im Irak beginnen, so Kerry weiter. Der designierte Premierminister Abadi solle die Regierungsbildung möglichst schnell abschließen, damit die irakische Bevölkerung gemeinsam gegen die Bedrohung der Terrorgruppe Islamischer Staat vorgehen könne. Ähnlich äußerte sich auch Susan Rice, die nationale Sicherheitsberaterin von Präsident Obama. Der amerikanische Präsident hatte bereits vor einigen Tagen mit Abadi telefoniert und dem designierten neuen Regierungschef die Unterstützung der USA zugesichert. Gestern hatte Obama angekündigt, dass die Luftangriffe der US-Streitkräfte gegen Kämpfer von IS fortgesetzt werden. Außerdem würden die Waffenlieferungen für die irakischen und kurdischen Streitkräfte ausgebaut, betonte Obama während seines Urlaubs auf der Insel Martha's Vineyard.
Dagmar Pepping berichtete. Der Rücktritt von al-Maliki und die Konsequenzen für die innenpolitische Entwicklung im Irak kommentiert Martin Sagatta.
Ein längst überfälliger Schritt. Doch wenn Ministerpräsident Nouri al-Maliki nun endlich das Handtuch wirft, macht er das nicht zum Staatswohl, nicht im Interesse des Iraks, so wie er vorgibt, sondern schlicht und einfach, weil er die Rückendeckung der USA verloren hat und weil er zuletzt auch noch von seiner eigenen Dawa-Partei fallen gelassen wurde. Denn obwohl sein Schiitenbündnis die Wahl gewonnen hat, ist es Maliki in mehr als 3 Monaten nicht gelungen, auch nur einen Koalitionspartner zu finden. Kein Wunder auch bei seiner verheerenden Politik, die sunnitische Minderheit des Landes von allen wichtigen Posten fernzuhalten und, wo es ging, zu diskriminieren. Damit hat er den Irak gespalten und maßgeblich zum Aufstieg und zum Vormarsch der Terrororganisation Islamischer Staat beigetragen. Unter Maliki ist der Irak derart zerfallen, dass der Staat jetzt eigentlich nur noch auf dem Papier existiert. In den von den Sunniten bewohnten Regionen geben mittlerweile vielerorts die Islamisten den Ton an, die schon ein eigenes Kalifat ausgerufen haben. Vor ihnen ist die irakische Armee Hals über Kopf geflohen und hat von der Regierung hingenommen, Millionen Menschen dem Terror der Mörderbanden überlassen. Maliki war es zuletzt nur noch darum gegangen, sich und die Seinen in Bagdad zu schützen und Orte wie Kerbela, die heiligen Stätten der Schiiten. Kampfjets zur Unterstützung der Kurden hat er erst in den letzten Tagen geschickt, auf Druck der USA. Stattdessen, welch eine Frechheit, hat er den Kurden sogar noch vorgeworfen, gemeinsame Sache mit den Scharia-Milizen zu machen. Dass die Kurden sich nun erst recht vom Irak abspalten und einen eigenen Staat gründen wollen, kann man ihnen auch nicht verübeln. Malikis designierter Nachfolger Haider al-Abadi steht deshalb vor einer Herkulesaufgabe. Ihm muss es erst einmal gelingen, die sunnitischen Stämme, die nichts mehr hassen als die Führungsklique in Bagdad, diese sunnitische Minderheit in eine neue Regierung einzubinden. Das bedeutet Zugeständnisse der schiitischen Mehrheit, zu denen die bisher nicht bereit ist. Aber nur so können die Sunniten wohl dazu bewegt werden, den Islamisten ihre Unterstützung zu entziehen. Leicht gesagt, aber angesichts der Verfeindungen zwischen den Volksgruppen schwer, ja wirklich schwer umzusetzen. Und mit Vorschusslorbeeren für den neuen Regierungschef sollte man auch vorsichtig sein. Abadi ist schließlich ein Parteifreund von Maliki und hat dessen desaströse Politik über Jahre mitgetragen. Er muss erst einmal beweisen, dass er es besser kann und dass er es überhaupt besser machen will.
Martin Sagatta kommentierte. Der Einzelhandelskonzern Karstadt wechselt wieder den Besitzer. Der bisherige Eigentümer des Traditionsunternehmens, Nikolaus Berggrün, reicht die angeschlagene Warenhauskette an den umstrittenen österreichischen Immobilieninvestor René Benko weiter. Für einen symbolischen Kaufpreis von 1 Euro. Denise Friese berichtet.
Ab Montag ist der Deutsch-Amerikaner Nikolaus Berggrün die Karstadt-Warenhäuser los. Er verkauft das kriselnde Unternehmen, ohne viel dafür getan zu haben. Als er 2010 Karstadt aus der Insolvenz übernahm, stellte er sich selbst jedoch als der Retter vor.
Wir sind an Karstadt, sagen wir, emotionell sehr gebunden und ich hoffe für viele, viele Jahre. Und ich bin hier sehr, ich würde sagen, sehr aufgeregt, sehr optimistisch, dass wir hier etwas Gutes für Karlstadt und am Ende auch für Deutschland machen.
Eine leere Versprechung, die auch die Beschäftigten enttäuscht zurücklässt. Die Gewerkschaft Verdi wirft Berggrün sogar vor, dass er Geld auf Kosten der Mitarbeiter aus dem Unternehmen gezogen habe. Die Karstadt-Beschäftigten haben aber schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Seit 10 Jahren mussten sie nämlich immer wieder verzichten, mittlerweile auf insgesamt 700 Millionen Euro, eine Insolvenz durchstehen und nun auch erkennen, dass es den edlen Ritter nicht gibt. Der Essener Betriebsratschef Detlef Find sieht den Verkauf an Benko deshalb nüchtern.
Wir müssen erst mal abwarten, was passiert. Ich denke, Unruhe ist natürlich noch da, weil viele offene Fragen da sind. Wir wollen natürlich wissen, wie das mit der Sanierung weitergeht. Was hat er da vor? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir ihm zu stellen haben und die er auch beantworten muss.
Klar ist bisher, dass dem österreichischen Immobilienunternehmer Benko ab Montag die gesamte Warenhauskette zu 100% gehören wird. Bezahlt hat der Berggrün einen symbolischen Euro. Benko kündigte an, Ruhe in die Karstadt-Warenhauskette bringen zu wollen und ein Sanierungskonzept aufzustellen. Konkretes sagte er in seiner ersten Stellungnahme aber nicht. Auch wenn bei Karstadt harte Einschnitte bevorstehen, glaubt Betriebsrat Findt nicht, dass Karstadt-Häuser geschlossen werden.
Das sind alles Mutmaßungen, die von außen ins Unternehmen reingetragen worden sind. Da gibt es irgendwelche Listen, die schon seit Jahren herumkursieren. Ich persönlich glaube nicht, dass kurz über lang Filialen geschlossen werden, sondern man wird versuchen, also Filialen zukunftsfähig weiter umzubauen. Aber dazu brauchen wir Geld und Sigma muss da Geld investieren, denn ganz ohne Geld kann man Karstadt nicht sanieren.
Das Bundesarbeitsministerium hat Benko bereits aufgefordert, die Interessen der Beschäftigten angemessen zu berücksichtigen. Verdi fordert sogar eine Standort- und Beschäftigungsgarantie. Das Sanierungskonzept soll am Donnerstag im Aufsichtsrat vorgestellt werden. Dann wird sich zeigen, ob Benko tatsächlich Ruhe in das Unternehmen Karstadt bringen wird.
Denise Friese berichtete. Nach einer 5 Jahre dauernden Sanierung ist der Hildesheimer Dom heute wieder eröffnet worden. Die romanische Kathedrale ist eines der bedeutendsten Gebäude Norddeutschlands und zählt zum Weltkulturerbe. Am Nachmittag fand ein feierlicher Gottesdienst statt. Daniel Kaiser berichtet.
Dreimal stieß Norbert Strelle mit seinem Bischofsstab gegen das Domportal.
Öffnet das Tor.
Ohne Prunk und Protz, sondern mit schlichter Strahlkraft. So sieht der Dom jetzt von innen aus. Die Architektur erinnert wieder stärker an den Ursprung aus dem Mittelalter. Bischof Trelle sagte in seiner Predigt, Tradition sei wichtig, aber die Kirche müsse sich auch erneuern.
Ja, wir müssen Weichen stellen für eine Kirche der Zukunft. So wie es diejenigen getan haben, die diesen Dom erbaut haben und durch die Jahrhunderte erneuerten, erweiterten und mit reichen Kunstschätzen ausstatteten.
Die Umgestaltung der Kathedrale kostete insgesamt etwa 37 Millionen Euro. Um die Sanierungskosten zu schultern, verkaufte das Bistum auch Domschokolade, Bauhelme, Senf, Löffel und sogar Seife.
Daniel Kaiser berichtete. Bei seinem ersten Besuch in Asien hat Papst Franziskus die Christen des wirtschaftlich aufstrebenden Tigerstaates Südkorea dazu aufgerufen, dem Materialismus abzuschwören. Das Oberhaupt von weltweit rund 1,2 Milliarden Katholiken rügte unmenschliche Wirtschaftsmodelle, die neue Formen von Armut schafften. Zuvor hatten ihn Zehntausende Gläubige bei einem Freiluftgottesdienst im WM-Fußballstadion von Daejeon begeistert begrüßt. Benjamin Großkopf berichtet.
Wenn der Papst auf die Jugend Asiens trifft, wie es im Programm der Reise offiziell heißt, dann ist das an diesem Tag in Solmae vor allem laut. Franziskus wird empfangen wie ein Popstar. Diese Gruppe ist aus dem Sultanat Brunei zu diesem 6. asiatischen Jugendtag gekommen. In dem muslimischen Land sind sie in der Minderheit, hier nicht. Es ist sehr überraschend, dass so viele von uns so viel gemeinsam haben, obwohl wir so verschieden sind. Wir versuchen unser Bestes, uns zu helfen und unsere Gemeinschaft zu festigen. Franziskus wird das gerne hören, hat er doch Asien zu einem Schwerpunkt seines Pontifikats erklärt. Seine Kirche wächst hier, hat noch Potenzial, ob in Korea oder auch und trotz aller Restriktionen in China. Und so lässt sich der 77-Jährige die 35 Grad in der Sonne und die gefühlten 98% Luftfeuchtigkeit nicht anmerken, fährt sogar eine Ehrenrunde mit seinem neuen koreanischen Papamobil. Ich glaube, ich muss weinen, ihn hier in Korea zu sehen. Ich bin so glücklich. Als Franziskus zu einem Lied, das nur aus einem Wort besteht, nämlich Franziskus, in das riesige Zelt einzieht, das sie ihm hier aufgebaut haben, kommt Volksfestatmosphäre auf.
I thank you for your warm welcome. Very warm, eh? Very warm.
Von warm zu ernst, denn seine Botschaft ist ihm sehr, sehr wichtig.
Together with
Zusammen mit jungen Leuten überall auf der Welt wollt ihr helfen, eine Welt zu schaffen, in der wir in Frieden und Freundschaft zusammenleben, in der wir Hindernisse überwinden und Gewalt und Vorurteile ablehnen. Das ist genau das, was Gott für uns will. Das geht schon in die Richtung des Themas, auf das hier viele warten. Doch das kommt erst, als sich Franziskus von seinem Redemanuskript löst und ins Italienische wechselt. Es geht um Nordkorea, das seine Katholiken nicht zu diesem Jugendtag im verfeindeten Süden hat reisen lassen.
Pensate ai vostri fratelli
Denkt an eure Geschwister im Norden, die dieselbe Sprache sprechen. Und wenn man in einer Familie dieselbe Sprache spricht, dann gibt es Hoffnung. Und selbst wenn dadurch noch nicht viel erreicht ist, schon die bloße Erwähnung und das offenbar auch noch spontan, werten die Teilnehmer hier als deutliches Zeichen, als mutig von diesem Papst. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihm. Was immer er sagt, ist immer auf den Punkt. Er lehrt uns in Liebe, in Gemeinschaft, nicht nur unter uns, sondern für Menschen aller Völker, Religionen und Wurzeln. Die Akzeptanz von Homosexualität, Sex vor der Ehe, klassisch als junge Themen charakterisierte Streitpunkte in der Kirche, spielen auf diesem Jugendtag keine Rolle. Die etwa 6000 Teilnehmer sind handverlesen. Sie kommen oft aus Ländern, in denen die Kirchen nicht gerade als progressiv gelten. Und so kann Franziskus sich schon auf Sonntag freuen, wenn er eine Messe mit den Jugendlichen zum Abschluss ihres Treffens feiert. Dann übrigens wieder komplett auf Italienisch.
Benjamin Großkopf berichtete. Und nun zum Sport im Echo des Tages. Im Studio ist Rolf-Rainer Gex.
Wir gehen nach Zürich zuerst. Dort stehen bisher 4 EM-Medaillen für die deutschen Leichtathleten zu Buche, also 4 Medaillen bei den Europatitelkämpfen. Und wenn man da nachlegen will, weil man vor 2 Jahren bei den letzten Europameisterschaften ja 16 Medaillen insgesamt erreichen konnte, dann könnte man es heute tun. Jens-Jörg Rieck ist unser Reporter im Letzigrundstadion auf das Diskustrio der Damen, hofft man auf die 7 Kämpfer auf die Hammerwerferinnen. Jens Jörg, einen Überblick bitte. Wer hat gute Chancen?
Also ich setze vor allen Dingen auf die Hammerwerferin. Da haben wir ja gleich 2, die in der Lage sein sollten, um Gold, Silber und Bronze hier definitiv mitzukämpfen mit Katrin Klaas und der Weltrekordhalterin, beide aus Frankfurt, mit Betty Heidler. Und mittlerweile muss man auch sagen, ich glaube auch fest an eine Medaille im Mehrkampf. Da hat jetzt gerade die 6. Disziplin begonnen für Caroline Schäfer. Und die blickt mal auf diesen 2. Tag, den abschließenden Tag, voraus.
Ja, Weitsprung ist so... Mittlerer Durchschnittssperr ist gut, 800 ist nicht so dolle. Deswegen muss ich jetzt mich halt versuchen, darüber zu steigern. Also ich habe den Fokus auf jeder Disziplin, die ich gerade mache. Ich denke nicht an die danach. Und ich glaube, damit fahre ich gerade ganz gut, dass ich mich auf jede einzelne 100% konzentriere.
Und den Plan können wir bestätigen, dass der ganz gut ist, denn sie ist mit persönlicher Bestleistung im Weitsprung in den Tag hineingegangen. Jetzt, wie gesagt, der Speerwurf. Und wenn es mit den 800 nicht so dolle wird, kann es trotzdem noch für eine Medaille reichen, denn sie führt nach 5 Disziplinen hier in der Konkurrenz. Ansonsten gerade zu Ende gegangen, allerdings ohne deutschen Erfolg, bei einem Doppelsieg der Briten, die 400 Meter. Da gab es einen 6. Platz für Kamge Gaber aus Frankfurt.
Jens-Jörg Rieck live aus dem Letzigrundstadion in Zürich von den Europameisterschaften, den Titelkämpfen 2014. Wir kommen zum Fußball. In der Bundesliga hat der VfL Wolfsburg seinen Saisonzugang Nummer 5 vorgestellt. Stürmer Niklas Bentner kommt ablösefrei zu den Niedersachsen. Der 26-jährige Däne gilt als hochtalentiert, aber auch als enfant terrible. Bei seiner Präsentation heute zeigte sich Bentner aber brav. Ingmar Dienicke berichtet.
Grauer Anzug, weißes Hemd, die blonden Haare zurückgegelt. Dazu ein charmantes Lächeln. Der vermeintliche Skandalstürmer kam bei seiner Präsentation ziemlich vornehm daher. Auffällig die Rückennummer seines neuen Trikots. Die 3 ist es geworden, ungewöhnlich für einen Angreifer.
My mom told me that was the right number.
Seine Mutter hat die Nummer ausgesucht, sagt er, aber dieser Niklas Bentner ist natürlich alles andere als ein Muttersöhnchen. Das weiß VfL-Trainer Dieter Hecking ganz genau, aber...
Lasst ihn doch erstmal ankommen. Lasst ihn doch erstmal arbeiten. Lasst ihn doch erstmal wirklich beweisen, was er drauf hat und nicht schon im Vorfeld irgendwas aufzubauen und sagen, ja, jetzt ist da ein bunter Vogel. Ist ein bunter Vogel, aber es kann auch gut sein.
Das findet auch Manager Klaus Allofs so, der den 1,94 Meter großen Stürmer mit einem 3-Jahres-Vertrag ausgestattet hat.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass Niklas dazu beitragen wird, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und sind sehr zuversichtlich, dass er auch einige Tore für uns schießen wird.
Und dass der Däne schnell Deutsch lernt, wird schon, sagt Bentner, der die Sprache aus der Schule kennt.
German in school, so I'm sure it will not take me very long to learn it.
Die Sprache lernen, richtig in Wolfsburg ankommen und fit werden. Versteht, im Pokal wird der neue VfL-Stürmer noch nicht dabei sein.
Und dieses Pokalspiel der ersten Hauptrunde muss der VfL Wolfsburg am Sonntag beim Zweitliga-Aufsteiger Darmstadt 98 bestreiten, noch ohne Niklas Bentner, den neuen Mann im Sturm. Die Wolfsburger Lokalrivalen haben es da besser. Eintracht Braunschweig startet als Zweitliga-Club morgen Nachmittag beim Bremer SV aus der 5. Liga in die Pokalsaison hinein. Und die Braunschweiger können ihren heute neu verpflichteten Offensivmann einsetzen, den Koreaner Seung-Woo Ryu. Den haben sie von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Und die Leverkusener, die werden um 19 Uhr diese erste DFB-Pokal-Hauptrunde mit insgesamt ja 32 Spielen eröffnen. Bayer, der Champions League-Teilnehmer tritt bei SV Alemannia Wald-Algesheim an, einem Club aus der Verbandsliga Rheinland-Pfalz aus der 6. Klasse. Und gespielt wird das Spiel im Mainzer Bruchwegstadion.
Das war der Sport mit Rolf-Rainer Gex und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.